Über 400.000 Juden und Jüdinnen wurden 1944 nach der Eroberung Ungarns durch die Nationalsozialisten innerhalb von nur 2 Monaten in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Unter ihnen war auch der 1905 in Budapest geborene Josef Brunner. Nach seiner Befreiung aus dem Arbeitslager Groß-Rosen, wohin er von Auschwitz aus gekommen war, schrieb er 1950 unter dem Pseudonym Josef Debreceni in Belgrad seinen Bericht aus dem Land namens Auschwitz und gab ihm den Titel Kaltes Krematorium. Kaltes Krematorium im Gegensatz zu den heißen Krematorien des Vernichtungslagers nach der letzten Station seines Leidensweges, der Baracke der totgeweihten Kranken im Zwangsarbeitslager Dörnhau, einem kalten Krematorium. Auf Deutsch ist sein Buch erst 2024 in der Übersetzung von Timea Tanko erschienen. Die Publizistin Caroline Emke schreibt in ihrem Nachwort, Zitat, Josef Debrecenis Kaltes Krematorium ist in dem Kontext der Erinnerungsliteratur an Auschwitz einzigartig. Es lässt sich allenfalls mit Primo Levis Ist das ein Mensch vergleichen. Kaltes Krematorium ist von gnadenloser Präzision. Hier schreibt jemand, der nicht durch sein Überleben zur Zeugenschaft genötigt wurde. Hier schreibt jemand, der immer schon die Wirklichkeit beobachtet und beschrieben hat. Hier schreibt jemand, der als professioneller Journalist in den Wendekreis der Gewalt von Auschwitz geworfen wurde. Josef Debreceni wiegt die Worte. Er gibt denen, die nur eine Nummer sein sollen, ihre Namen. Er gibt denen, die qualvoll verenden, ihre früheren Leben zurück. Die Erlebnisse in Auschwitz lassen sich nicht eigentlich als abgeschlossene Erfahrungen begreifen. Sie nehmen keinen stabilen Ort in der Erinnerung ein, sondern halten in ihrem Bann. Sie brechen auf und füllen die Gegenwart aus. Als Lesende bewegen wir uns mit in dieser unruhigen Zeitlichkeit und ahnen, dass dieses unentrinnbare Flirren aus vergangen und gegenwärtig genau das ist, was Trauma bedeutet. Das, was Caroline Emke hier beschreibt, ist genau auch mein Leseeindruck. Und das liest sich so in Josef Debrecenis Buch, Zitat, Der Mann in der gestreiften Kleidung hebt die magere Hand und deutet in die Ferne. Siehst du diese Schornsteine? Das ist Birkenau, die Krematorienstadt. Und der Rauch, das sind bereits sie, die links standen. Es ist zweifellos wahr und doch unfassbar. Es ist ein strahlender Tag, Anfang Mai. Der Himmel über mir ist von einem leuchtenden Blau. Und doch ist dieser elende, 200 Meter vor mir aufsteigende Rauch die Wirklichkeit. Und Debreceni schreibt weiter, Ich denke an den gelben Kordanzug des herzkranken Kardosch, an seine glänzende Brille, an Weisch, den lahmen Buchhändler, an Herrn Waldmann und die anderen dort auf dem viereckigen Platz im Schatten von Wachtürmen auf die Lastwagen gewartet haben. Vor weniger als 4 Stunden. Zitat Ende. In seinem eindringlichen Bericht gibt Josef Debreceni den Ermordeten ihren Namen zurück und stiftet ein Gedächtnis an das, was geschehen ist. Yad Vashem, Name und Gedächtnis, so wie in Jerusalem die Erinnerungsstätte heißt. Ganz anders von Auschwitz erzählt der eine Generation jüngere Imre Kertész, geboren 1929, ebenfalls in Budapest. Sein Buch ist kein Bericht. Es ist der Roman eines 15-jährigen jungen Juden von seiner Verhaftung aus dem Arbeitsdienst an seiner Deportation nach Auschwitz, seinem Dasein im Todeslager bis zu seiner Befreiung und seiner Rückkehr nach Budapest. Es ist die Erzählung einer Schicksallosigkeit, wie das Buch bei seinem Erscheinen 1975 in Ungarn hieß. Dort lange totgeschwiegen, wurde das Buch erst spät ein Erfolg. 1996 in deutscher Übersetzung der zweiten von Christina Virak unter dem Titel Roman eines Schicksallosen. 2002 hat Imre Kertészsten den Nobelpreis für Literatur bekommen. Anders als Debreceni berichtet Kertész nicht in der Rückschau, sondern erzählt aus der Sicht eines 15-Jährigen, der nicht weiß, wie und was ihm geschieht. In Auschwitz angekommen, schreibt er, Zitat: Als erstes hörte ich ihre Stimmen. Sie sprachen Deutsch oder in einer sehr ähnlichen Sprache. Und zwar, so klang es, alle gleichzeitig. Soweit ich es verstanden habe, wollten sie, dass wir aussteigen. Doch offenbar zwängten sie sich stattdessen selbst in den Wagen. Vorläufig konnte ich aber noch nicht sehen. Doch schon ging die Nachricht herum, dass die Koffer und Pakete hier bleiben sollten. Später, so wurde erklärt, übersetzt und von Mund zu Mund weitergegeben, würden alle ihr Eigentum selbstverständlich zurückerhalten. Zuvor aber erwartet die Sachen eine Desinfizierung und selbst aber ein Bad. Das war in der Tat an der Zeit, wie ich fand. Dann erst kamen die hier ansässigen Leute in dem Gedränge näher und ich konnte sie sehen. Ich war ziemlich überrascht, denn schließlich sah ich zum ersten Mal in meinem Leben, zumindest aus solcher Nähe, echte Sträflinge im gestreiften Anzug, mit dem kahlgeschorenen Kopf, der runden Mütze der Straftäter. Und dann passiert, was Ruth Klüger in ihrem Buch auch erzählt. Es kommt nämlich zur Selektion und alle sollen sagen, wie alt sie sind. Wir sagten 14, 15, je nachdem, wie alt jeder war. Da haben sie gleich sehr protestiert. Die Leute um uns her, mit den Händen, dem Kopf, mit dem ganzen Körper. 16, flüsterten sie von allen Seiten. 16. Ich wunderte mich und habe dann einen auch gefragt. Warum? Willst du arbeiten? Hat er darauf gefragt und den irgendwie leeren Blick seiner tiefliegenden, von Falten umgebenen Augen in die meinen gebohrt. Ich sagte, natürlich. Denn schließlich war ich deswegen gekommen, wenn ich es recht bedachte. Worauf er mit seiner harten, knochigen, gelben Hand meinen Arm nicht nur packte, sondern kräftig schüttelte und dazu sagte, 16, verstehst du? 16. Ich sah, er war böse. Und dazu schien mir, dass ihm die Sache auch recht wichtig war. Und nachdem ich es mit dem Jungen in Eile abgesprochen hatte, ging ich, etwas erheitert, darauf ein. Na gut, dann bin ich eben 16. Und das hat ihm schließlich das Leben gerettet, denn er kam dann ins Arbeitslager und konnte Auschwitz überleben. Diese Stelle zeigt sehr gut, dass anders als Debreceni Kertész ganz anders erzählt. Er erzählt aus der Sicht eines 15-Jährigen, der sagt, er sei 16, scheinbar naiv. Es ist eine von Imre Kertész sorgfältig konstruierte Naivität, die beim Lesen das Dasein in Auschwitz erst in seiner ganzen Monstrosität spürbar macht. Hier geht es nicht wie bei Józef Debreceni um Namen und Gedächtnis. Hier geht es um das Unvorstellbare in seiner ganzen krassen Grausamkeit. Bloßes Dasein ohne Perspektive ist das, ohne Möglichkeiten, ohne die Hoffnung auf Leben und Freiheit. ohne das Selbst des Erzählers, des Autors. Schicksallos eben. Das Autobiografischste am Roman eines Schicksallosen ist, dass es in ihm nichts Autobiografisches gibt, sagte Imre Kertész. Und der Roman endet, und das hat große Verwirrung gestiftet, so, Zitat, denn sogar dort bei den Schornsteinen gab es in der Pause zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war. Alle fragen mich immer nur nach Übeln, den Gräueln, obgleich für mich vielleicht gerade diese Erfahrung die denkwürdigste ist. Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müsste ich Ihnen erzählen. Das nächste Mal, wenn Sie mich fragen, wenn Sie überhaupt fragen und wenn ich es nicht selbst vergesse. Vom Glück der Konzentrationslager erzählen. Von in der ganzen Monstrosität der Qualen, der Gewalt. Es gibt keine radikalere Perspektive auf Auschwitz als bei Imre Kertész. Ich habe zwei Bücher ungarischer Juden in Auschwitz vorgestellt. Das eine von Josef Debreceni, Kaltes Krematorium, Bericht aus dem Land namens Auschwitz, aus dem Ungarischen von Timia Tanko und mit einem Nachwort von Caroline Emke, 2024 erschienen im Fischer Verlag, und von Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, aus dem Ungarischen von Christina Virak, 1996 bei Rowohlt Berlin, inzwischen auch als Taschenbuch.